Ich finde die Idee zu der Studie ziemlich spannend, muss ich sagen.
Darüber müssen wir sprechen.
Möglicherweise sehen wir aktuell nur die Spitze des Eisberges von dessen, was auf uns zukommt.
Packen Sie Ihre Popcorn-Tüte aus, es geht los.
Cardio Quartett. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Cardio Quartett. Mein Name ist Stefan von Helink. Ich bin an der Uni in Göttingen. Gemeinsam mit mir begrüßen Sie wie immer Marin Schwarz aus der Oberpfalz.
Hallo zusammen.
Xenia Stach aus Mannheim.
Hallihallo.
Und natürlich Javita Chemi von der Charité in Berlin.
Hallo, hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle zwei Wochen zwei aktuelle Publikationen aus der Kardiologie vor. Sie bekommen damit in aller Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden aber ausschließlich wir vier. Und Javid kann direkt anfangen und er hat eine spannende Studie rausgesucht zu Mikroplastik.
Genau, also ich möchte ein Paper, das erst Anfang März im New England Journal veröffentlicht wurde, federführend von italienischen Kollegen, um Raffaele Marfella vorstellen. Vielleicht hole ich noch mal kurz aus, also ich war am Wochenende mit meinen Kindern im Berliner Aquarium und neben tollen Fischen und lauter Wassertieren, die es da zu sehen gibt und die wir da neu entdecken durften, gibt es auch für Kinder, um es fassbar zu machen, so ein Aquarium, in dem auch Gefahren von Müll und vor allem Plastik im Meer, worauf da aufmerksam gemacht wird. Naja, also wieder zurück zum Paper. Das Paper zeigt halt auf, dass Gefahren von Plastiktüten im Meer nicht nur bedeutsam sind für Wale, sondern wir auch Mikro- und Nanoplastik-Gefahren ausgesetzt sind in unserem Alltag. Die Kolleginnen haben eine prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie durchgeführt, die Patienten eingeschlossen hat, die eine Endarteriektomie der Karotiden im Rahmen einer asymptomatischen, hochgradigen Karotidenstenose erhalten haben. Im Rahmen der OP wurde dann der Plug abgetragen und genau dieser Plug wurde dann im Rahmen dieser Studie hinsichtlich des Vorhandenseins von Mikro- und Nanoplastikpartikeln untersucht. Und das recht aufwendig, also mittels Gaschromatographie, Isotopenanalysen und Elektronenmikroskopie. Und das Ganze wurde um die Erfassung inflammatorischer Biomarker erweitert. Nachdem also diese Plugs hinsichtlich Plastik charakterisiert wurden, wurden die Patienten dann nach dem Eingriff beobachtet. Die Endpunkte von Interesse waren kombinierte Endpunkt bestehend aus Myokardinfarkt, Schlaganfall, Gesamtmortalität und dieser Endpunkt wurde dann verglichen zwischen den beiden Gruppen. Die eine Gruppe war also Patientinnen und Patienten mit dem Nachweis von Mikro- bzw. Nanoplastik im extrahierten Karotisplug und die andere Gruppe war halt die Gruppe ohne dem Nachweis von Mikro- bzw. Nanoplastik. Insgesamt wurden knapp 300 Patientinnen eingeschlossen. Bei mehr als jedem zweiten, bei 58%, konnte Polyethylen als Plastikkorrelat nachgewiesen werden. Elektronenmikroskopisch zeigte sich, dass Plastik sowohl im extrazellulären Debris als auch intrazellulär in Makrophagen. Das Risiko, den kombinierten Endpunkt zu erleben, war bei den Patientinnen mit Plastiknachweis im Plug um mehr als das Vierfache. Also um das 4,5-fache innerhalb von knapp 3 Jahren, innerhalb von 34 Monaten erhöht. Und das mit einem robusten statistischen Nachweis. Und dieser Effekt bestätigt sich dann auch nach dem Adjustment für bekannte Risikofaktoren. Also die haben das Ergebnis dann nochmal adjusted für Alter, Geschlecht, BMI, Cholesterol, Triglyceride, Kreatinin, Diabetes, arterielle Hypertonie. Oder vorangegangene kardiovaskuläre Ereignisse einer Anamnese, also Risikofaktoren, von denen wir wissen, dass sie sozusagen dazu beitragen, ein zukünftiges kardiovaskuläres Ereignis zu haben. Für all diese Faktoren korrigiert, bleibt dieser Effekt erhalten. Das heißt, diejenigen, die Mikro- bzw. Nanoplastik in den Plugs haben, haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und damit möchte ich jetzt an der Stelle enden. Natürlich können wir dann jetzt nochmal spekulieren, wie haben sie das aufgenommen und so. Da gibt es natürlich ein paar Theorien, das ist jetzt in dieser Studie jetzt nicht untersucht natürlich. Aber ich finde es also erstaunlich, mir war gar nicht klar, dass halt also dass es Plastikablagerungen gibt, ja, dass die Kolleginnen und Kollegen da überhaupt nachgeschaut haben, finde ich schon irgendwie abgefahren. Und dass sich das so krass in der Prognose niederschlägt, finde ich umso bedeutsamer. Und also ich glaube, und wenn ich so unsere moderne, weiter industrialisierte Welt wahrnehme, ist das hier eher ein Problem, was in der Tendenz größer als kleiner wird.
Danke dir. Ich finde die Idee zu der Studie ziemlich spannend, muss ich sagen. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen, bei endarteriektomierten Patienten da die Plaques zu untersuchen, was da vielleicht für Reststoffe drin sind. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Ich glaube, prognostisch würde ich das Ganze nicht überbewerten angesichts der doch geringen Zahl von Ereignissen, die in den beiden Gruppen hatten. Ich glaube, das ist eher so, wie soll ich sagen, Hypothese generierend. Vermutlich ist da irgendein Signal, aber ich glaube, das kann man mit Patienten, die verstorben sind an Mikroplastik, kann man das jetzt nicht so wahnsinnig adjudizieren, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber trotzdem, ich finde die Studie extrem spannend, muss ich sagen. Und für das klasse, dass die das ins New England geschafft haben. Aber natürlich drängt sich die Frage auf, wie kommt der Plastik dahin?
Also was ich an der Studie sehr, sehr spannend war, ich halte das für einen Game Changer. 2019 fand die letzte Bewertung vom Umweltbundesamt statt, wie gefährlich Mikro- und Nanoplastik ist. 2014.
Ich liebe das, Marvin. Das, natürlich, ja, das Bundesumweltamt-Dokument, das liegt dir natürlich vor. Ja, sehr gut.
Naja, und seit 2015 angefangen mit ein paar Nischenbeschreibungen steigt das Interesse an Nano- und Mikroplastik. Und 2019 die erste Einstufung. Und die haben gesagt, okay, es fehlen uns jedwede Daten, irgendwie eine Gefährdung für den Menschen da herauszulesen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, Zitat. Und jetzt haben wir eine kleine, aber eine erste Studie, die doch nahelegt, dass dieses steigende Mikro-Nanoplastik, was ja von der Entstehung durch Makroplastik Jahre bis Jahrzehnte braucht, bis es bei uns in Nanopartikeln in unserem Blut dann vorliegt, intrazellulär, extrazellulär, dass das dann doch einen gesundheitsverändernden Effekt hat. Und natürlich, wir stellen uns alle die Frage, woher kommt es, wie kommt es in unseren Körper rein? Wir hatten das bisher auf die Weltmeere projiziert, vielleicht sogar Südostasien, wo Makroplastik in den Meeren ein viel größeres Problem zu sein scheint als bei uns. Und trotzdem entdecken wir es bei uns im Bier, wir entdecken es in Wasserflaschen, PET-Flaschen. Die Frage ist, ist es jetzt von der PET-Flasche selber oder ist das mit dem Wasser in die PET-Flasche reingekommen? Kommt es vielleicht von der zunehmenden synthetischen Kleidung? Das steht ja auch manchmal im Verdacht, aber Fakt ist, wir haben es in uns. Was ich aber auch spannend fand, wie viel waren es? 58% hatten das, glaube ich, in den Plugs drin. Was unterscheidet denn die Menschen möglicherweise im Lebensstil oder im Verhalten, welche Kleidung kauft man, zwischen denen, die Mikroplastik in den Plugs haben und die Mikroplastik nicht in den Plugs haben? Das, glaube ich, das sind Dinge, die man sich anschauen muss. Und möglicherweise werden wir da in den nächsten 10 oder 20 Jahren auch Empfehlungen für die Art und Weise, wie wir Kleidung kaufen oder wie wir Wasser trinken, bekommen.
Naja, ich sag mal, das geht ja sogar in die Richtung, welche Verpackung kann ich in der Mikrowelle erhitzen? Welche Verpackungsbestandteile gehen da quasi dann in die Nahrung über? Was gibt es denn da für Theorien? Hast du da welche gelesen zu in dem Paper? Oder?
Also die Frage ist ein bisschen, ist das, wie Marvin beschrieben hat, ist das etwas, was durch die Ernährung kommt? Ja, das ist sozusagen auch der Verweis. Also ich habe ja versucht, einen Brückenschlag in das Aquarium einmal zu setzen hier, ja, um in die Nahrungskette da auch einmal ranzukommen. Aber es wäre das eine. Und das andere ist aber, wie Marvin beschreibt, ob das Kleidung ist oder ob das so Plastikinhaltsstoffe zum Beispiel aus dem Shampoo sind, die dann sagen, also wir sind da, im Alltag sind wir da dessen ausgesetzt. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Die Frage ist ein bisschen, jetzt ist das für mich natürlich also besonders, weil die Kolleginnen und Kollegen da bestimmte Partikel sich angeschaut haben in diesen Nachweismethoden, die sie in dieser Studie durchgeführt haben. Aber es kennt sich ja auch nur ein Bruchteil oder ein Teil nur der verschiedenen chemischen Substanzen, die sozusagen da klassifiziert werden als Mikro- und Nanoplastik. Da gibt es ja auch nochmal ein Potpourri, was dann hier gar nicht untersucht wurde, was aber in der Tendenz auch nochmal gesundheitsrelevant sein könnte, zumindest. Ja. Das ist, Stefan, glaubst du denn, dass das, weil du eben darauf verwiesen hast, dass es Hypothesen generiert aufgrund der kleinen Fallzahl oder aufgrund der geringen Ereigniszahl mit Limitationen verbunden ist. Glaubst du denn, dass unabhängig, ob das jetzt selber direkt was macht, dass diese sekundäre Inflammation von Fremdstoff im Körper eingelagert, wie ordnest du das ein? Würdest du sagen, das ist etwas, wo du erwartest, dass es da auf jeden Fall eine Reaktion gibt?
Naja, ich sag mal, es ging TNF-Alpha, Interleukin 18, Interleukin 1-Beta, Interleukin 6, da kann man quasi jedes inflammatorische Protein, was man messen kann, war ja in der Gruppe, die diese Mikroplastiken in den Plaque hatten, war ja hochreguliert. Und insofern würde ich schon denken, dass es da ein relativ klares Signal gibt, was quasi in die falsche Richtung zeigt. Ich muss mich korrigieren, das war noch nicht 8 Todesfälle, sondern das waren 8 Ereignisse in der Gruppe ohne Mikroplastik und 30 Ereignisse in der Gruppe mit Mikroplastik in diesen Plaques. Das heißt, da sind einfach, ich sag mal, da hat man wenig Möglichkeiten, das ja statistisch zu adjudizieren, was man normalerweise ja will, zum Beispiel eben auf Umwelteinflüsse, auf Marital Status, also auf die verschiedensten Einflussfaktoren, die wahrscheinlich einen Einfluss nehmen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht verheiratete Männer sind ja wahrscheinlich, die essen mehr Fast Food. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, oder ländlich oder Stadt, ne? Also ist ja da auch nicht.
Also richtig. Das stimmt, aber also ich glaube, wir müssen ja bei so einem Aspekt werden wir niemals in so eine Randomisierungssituation kommen. Ja. Wir werden sagen, das nie schaffen können. Wir müssen also immer mit Observationsstudien arbeiten, um das ableiten zu können. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Zeichen, wie du sie gerade ja auch aufgezählt hast nochmal, Stefan, also die Biomarker, die alle in eine Richtung zeigen, so ist, dann muss man sagen, selbst wenn die Ereigniszahl vielleicht gering ist, wenn sagen die biologistische Erklärungen und die Biomarker in eine Richtung zeigen, dann ist das vielleicht auch schon ausreichende Evidenz. Würdest du nicht sagen? Also ich muss das ja nicht nur oldschool wie klinische Studien nur daran messen, an Ereignissen.
Aber das ist so Preprint-Server-Niveau. Das haut mich dann nicht vom Hocker, muss ich sagen.
Aber das könnte doch ein Faktor sein. Wir denken ja immer, ich meine, die waren ja von den Risikofaktoren schon gut ausgeglichen. Ja, also von den klassischen, die wir kennen. Und ich meine, wir wissen immer noch, auch wenn wir alles optimieren, haben wir immer noch ein Residualrisiko. Und wir reden ja alle so über Inflammation. Ich finde zum Beispiel total interessant, dass auch da die Makrophagen diese Nanopartikel beinhalten. Und die sind ja schon eine wichtige Komponente in der Atherosklerose. Ich finde die Arbeit schon sehr, muss man sagen, nicht nur spannend, sondern die muss uns auch ein bisschen zum Umdenken animieren. Also vor allem für unsere Hochrisikopatienten. Vielleicht sagen wir denen jetzt allen, die sollen aufs Land ziehen. Nein, Gott, ich weiß es nicht.
Oder doch kein Fisch essen.
Oder kein, ja, ich glaube, das hilft nicht. Ne? Es wird ja sicherlich nicht nur der Fisch sein.
Ist ja auch in relevanten Mengen im Bier gefunden worden. Also ich mag
das
eine,
ist ja ganz
oh, jetzt.
ich mag eine ketzerische Beobachtung in den Raum werfen. Die große Plastikschwemme, die kam ab dem Ende der 80er Jahre, 90er Jahre. Ab dem Zeitpunkt waren Plastiktüten auch in ärmeren Ländern weit verbreitet. Und wir haben bis 2015 gebraucht, dass wir Nanoplastik als Problem erkennen. Das waren auch die Vorläufer. Also 25 Jahre möglicherweise, weil dieser Prozess, bis Makroplastik in diese Nanopartikel zerfallen ist, ein jahrzehntelanger Prozess ist. Möglicherweise sehen wir aktuell nur die Spitze des Eisberges von dessen, was auf uns zukommt. Die kleinen Mengen aktuell mögen keine Rolle spielen, aber wenn das erst die Vorhut ist von dem Plastik, was in uns landen wird, weil es erst nach und nach zerfällt und in unseren Körper gelangt und dadurch wir ihre Mengen aufnehmen können. Natürlich ist da jetzt auch Spekulation dabei.
Da kann Xenia mit ihren Lipidtherapien noch so loslegen. Ja, die Atherosklerose bleibt jetzt halt trotzdem erhalten aufgrund des Mikroplastiks.
David, ja. ich habe tatsächlich gerade den Gedanken gefasst, tatsächlich Richtung Inflammation. Wir brauchen jetzt die Targets, damit wir dann das, was wir über Jahre verursacht haben, dann tatsächlich die Inflammation durch Nanopartikel behandeln.
Ja, möglicherweise gibt es zukünftig Plastikfeld auf Kosten der Krankenkasse, um auf den Wasserhahn aufzusetzen.
Ich glaube, bevor wir uns jetzt da zu kleinteilig werden, wir müssen mal weitermachen, würde ich jetzt mal vorschlagen. Und damit Marvin jetzt eine Möglichkeit hat, mal richtig in die Vollen zu hauen, wird er uns jetzt berichten, über welche Verordnung war das gleich, von Arzneimitteln in der Versorgung von, oh Gott, du musst es korrekt sagen, ich krieg's ja nicht hin.
Ich habe mir heute ausgesucht die Arzneimittelrichtlinie nach dem Sozialgesetzbuch 5. Das ist
Damen und Herren, packen Sie Ihre Popcorn-Tüte aus. Es geht los.
Ja, es ist etwas, was uns jeden Tag begleitet und was der Hauptpunkt des großen Missverständnisses ist, warum Empfehlungen, die im Arztbrief aus dem Krankenhaus ausgesprochen werden, nicht immer so umgesetzt werden, wie man sich das wünscht. Und wenn wir alle ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, kriegen wir einen Mehrwert für die Patienten, weil auch bestimmte Dinge schon im Krankenhaus mit beachtet werden können und man dann einfach weiter ist. Die Arzneimittelrichtlinie ist eben festgelegt in einem Sozialgesetzbuch, das uns alle betrifft, das Sozialgesetzbuch 5, was unser Gesundheitssystem reguliert und bestimmt. Und meine initiale Frage war, als ich in die Niederlassung gegangen bin, was ist denn überhaupt eine Verordnung? Und Verordnung ist, dass wir ein Arzneimittel beim Apotheker bestellen, anfordern und die Patienten zeitgleich hier eine Einnahmeempfehlung abgeben. Zeitgleich ist so eine Verordnung, das ist eine Urkunde. Und es hieß, diese Urkunde ist nur durch die höchstpersönliche Unterschrift gültig und legitimiert. Das bedeutet, dass wir hier auch wirklich Formalien konkret einhalten müssen. Ansonsten ist das eine ungültige Urkunde. Also die Arzneimittelrichtlinie, die ist schon sehr relevant bei uns im Praxisalltag, weil sie eben sehr genau vorgibt, bestimmt durch das Sozialgesetzbuch 5, also durch die Politik und vor allem durch unseren gemeinsamen Bundesausschuss, durch unsere Selbstverwaltung regelt, welche Medikamente wir wie verordnen dürfen. Und die Arzneimittelrichtlinie dreht sich auch um einen Paragraphen im Sozialgesetzbuch, um den Paragraphen 12, in dem drin steht, dass Leistungen ausreichend sein müssen, sie müssen zweckmäßig sein und sie müssen wirtschaftlich sein. Und sie dürfen nicht das Maß des Notwendigen überschreiten. Hierzu sind auch sogar die Vorstände der Krankenkassen mit einer persönlichen Haftung belegt, wenn sie zulassen, dass Verordnungen in der Medizin, im Gesundheitswesen nicht diesem Grundsatz folgen. Und der Vertragsarzt, der eben Vertrag mit den Krankenkassen oder der Kassenärztevereinigung hat, der darf nur in Ausnahmefällen von dieser Arzneimittelrichtlinie abweichen. Also das bedeutet, in einem Arztbrief aus dem Krankenhaus kann drinstehen, was will. Wenn diese Empfehlung nicht der Arzneimittelrichtlinie entspricht, braucht der Arzt eine sogenannte Praxisbesonderheit. Er muss einen Antrag stellen beim gemeinsamen Bundesausschuss. Ich kenne keinen Fall, der das wirklich gemacht hat. Also es ist in der Regel dann eine Verordnung, die der Patient selbst zu tragen hat. Wenn der Arzt dagegen verstößt, dann droht ihm eine Wirtschaftlichkeitsprüfung und es finden 2% Prüfungen pro Jahr stichprobenartig statt. 2 von 100 Ärzten werden pro Jahr geprüft. Und jetzt so mal als Grundsatz, wir dürfen alle Medikamente zulasten der Krankenkasse verordnen, die verschreibungspflichtig sind. Und alle Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, darf man nicht zulasten der Krankenkasse verordnen. Jetzt gibt es 2 Ausnahmen. Es gibt Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, aber wir zulasten der Krankenkasse verordnen dürfen. Und ich habe hier einfach ein paar praktische Beispiele rausgesucht, die bei uns in der Kardiologie eine besondere Rolle spielen. Für ein sogenanntes OTC-Präparat, ein nicht verschreibungspflichtiges Präparat, ist die Acetylsalicylsäure mit 100 Milligramm, die wir beim chronischen Coronarsyndrom brauchen. Und hier gibt es in der Anlage 1 der Arzneimittelrichtlinie auch eine Ausnahme. Andersrum gibt es Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, aber aufgrund von Unwirtschaftlichkeit, aufgrund dessen, dass es eine Bagatellerkrankung ist, aufgrund dessen, dass es sich um Lifestyle handelt, Thema Glutid, oder einfach gegen die Zweckmäßigkeit verstößt, dann doch einen Ausschluss haben, obwohl sie verschreibungspflichtig sind. Beispiel Clopidogrel. Clopidogrel darf für zur Prävention einer atherothrombotischen Ereignis nicht bei Patienten mit Herzinfarkt eingesetzt werden, mit der Ausnahme, man hat zuvor dargelegt, dokumentiert und sorgfältig geprüft, dass der Patient eine ASS-Fruppenverträglichkeit. Das ist zum Beispiel was man sich wünschen würde, dass wenn man im Krankenhaus von Clopidogrel von ASS zur Prävention auf Clopidogrel umstellt, nur aufgrund der Unverträglichkeit, dass das sauber dokumentiert ist. Sowas, wenn das nicht dokumentiert ist, dürfen wir in der Praxis damit neu anfangen. das zu dokumentieren, dass der Patient eine ASS-Unverträglichkeit hat. Was für mich im Alltag sehr präsent ist, ist die Verordnungsausschluss, dass eigentlich alle lipidsenkenden Medikamente nicht verordnungsfähig sind. Es gibt jetzt pauschal erstmal einen kompletten Ausschluss. Von diesem Ausschluss gibt es dann doch Gott sei Dank Ausnahmen und die sind relevant für uns. Es ist immer dann möglich, Lipidsenker zu verordnen, wenn wir vaskuläre Erkrankungen haben, also chronisches Koronarsyndrom, PAVK, eine cerebrovaskuläre Manifestation, wenn wir ein hohes Ereignisrisiko haben in der Primärprävention, also nach einer der bekannten Scores von mehr als 20% auf 10 Jahre, oder wenn bestimmte genetische bedingte familiäre Hypercholesterin-Kyllungkyonämien vorliegen. Und darunter fallen jetzt die gesamten PCSK9-hemmenden Therapien, die dann auch noch geregelt sind, dass wir vorher Statine ausprobiert haben müssen, dass wir vorher einen Anionenaustausch, ich wiederhole es nochmal, einen Anionenaustauscher angewandt haben müssen, zum Beispiel Cholesteramid, einen Cholesterin-Rezeptionshemmer, und die Bempoteinsäure. Und wenn diese Therapien nicht zum Ziel führen, mit über ein Jahr Therapiezeit, dann dürfen wir PCSK9-hemmende Substanzen einsetzen. Und meine Beobachtung ist, dass, weil man sich mit diesen Vorgaben nicht auskennt, wir sogar weniger Menschen die Therapien zugutekommen lassen, weil wir einfach unsicher darin sind. Wir fürchten, dass wir unwirtschaftlich verordnen. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil wenn man die Vorgaben einhält und mit den Patienten arbeitet, werden wir einfach mehr Menschen in die Zielbereiche reinbekommen, mit oder ohne den PCSK9-hemmenden Therapie.
Super, vielen Dank. Ich fürchte, dass wir drei uns ganz am Anfang gleich als völlig ignorante Klinikärzte geoutet haben. Und dass du oder die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen da tatsächlich eine Richtlinie an der Hand haben, die für sie im Alltag eine gewichtige Rolle spielt. Vielleicht kann ich mal anfangen und anfragen, ganz praktisch. Also in dem Paragraphen 8 von der Arzneimittelrichtlinie steht, man müsse prüfen, dass die Krankheit oder dass eine entsprechende Krankheit vorhanden ist und sich die Frage stellen, ob eine Änderung der Lebensführung oder des Lebensstils ausreichend sei, beziehungsweise eine nicht-medikamentöse Therapie ausreichend sei. Wenn ich jetzt mal auf dein Beispiel mit der Statintherapie zurückkomme, ist sozusagen so die minimalste Anforderung, dass da ein bisschen Atherosklerose in der Karotte ist. Oder was muss ein Patient haben, damit man eine Statintherapie machen darf bei erhöhtem LDL? Und wo siehst du da den Grenzwert vom LDL?
Stefan, der muss anfangen zu rauchen und Diabetes entwickeln, um dann primärpräventiv LDL-Senkung mittels Statin zu bekommen.
Das ist genau die Frage.
Genau, aber das ist, wenn du dir das Risiko von diesen 20%, weißt du, was ich mich frage? Also Marvin, ne, also Hut ab, ne, das ist auch der Grund, warum ich lieber in dem Hamsterrad der Uniklinik weiterhin strampeln vor mich hin oder jetzt ist ja Ostern, hoppeln vor mich hin, wie auch immer. Also ich möchte Therapie machen nach Medizin und nicht nach Richtlinie.
Ja, aber genau darüber reden wir ja gerade nicht.
Doch, darüber müssen wir sprechen, weil man muss natürlich auch sagen, wir haben ja einen hippokratischen Eid und wir haben geleistet und wir haben ja eigentlich auch versprochen, dem Patienten nach dem, was uns zur Verfügung steht, ihn zu heilen, zu behandeln. Richtig?
Und dabei nicht seinen Geldbeutel leer zu machen, weil er alles selbst bezahlen muss.
Genau.
Darüber reden wir ja gerade.
Ja, genau, das ist, siehst du, aber weißt du, was ich mich frage? Und das ist ja, ich frage mich als allererstes, wie kann diese Arzneimittelrichtlinie diese 20%, wo kommen die denn her? Verstehst du, wie kann man diese 20% festlegen? Wer hat das gemacht? Aus Daten von 1900 Apps? Ja, das ist doch alles passé.
Einen Punkt muss man einwerfen, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung, das sind mit unsere Leute. Also das ist nicht so, dass die Politik hier sagt, bei 20% ist das ist die Grenze, sondern das sind Arbeitsgruppen, die natürlich nicht nur ärztlich besetzt sind, da kommen auch Krankenkassenvertreter rein, aber es sind Arbeitsgruppen, die das ermitteln.
Und AKDE.
Ich sehe den Sinn schon, weil wir haben Gott sei Dank viel Geld in der Medizin zur Verfügung, aber wir müssen dieses Geld natürlich auch so einsetzen, dass wir möglichst viele Menschen mitnehmen. Also ein wenig kann ich das schon verstehen. Und um auf die Frage von Stefan zurückzukommen, also es ist tatsächlich so, wir brauchen eine irgendwie geartete Form der Atherosklerose. Man muss Masterskleros und Karotiden nachweisen. Manche sagen sogar mindestens 2,5 mm dicker der Intima. Ich habe aber jetzt auch noch keinen Fall wahrgenommen, wo hier die Wirtschaftlichkeit in Frage gestellt wurde, wenn man generell einfach ein hohes Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis sieht und hier schon geringere Veränderungen als 2,5 mm. Aber ich habe auch schon Diabetespatienten insulinpflichtig gehabt, den wir vom LDL nicht eingestellt bekommen haben. Und da habe ich Gott sei Dank über die CT-Coronare nachhin, über den Akkatzen-Score eine koronare Beteiligung der Atherosklerose nachweisen können. An den Halsgefäßen hat er interessanterweise nichts gehabt, aber das war die Indikation, warum wir das durchgeführt hatten. Die Untersuchung, um sein Risiko zu ermitteln. Und dann stehen die Therapien, wenn die anderen Medikamente nicht greifen, auch zur Verfügung.
Aber welches, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, gehen wir mal von einer Patientin aus, meinetwegen 60 Jahren, mit leichten Karotisplaques. Welches Ziel LDL strebst du dann an? Kleiner 70 oder?
Das sind die Empfehlungen, da gibt es ja keine Empfehlungen in der Arzneimittelrichtlinie. Das sind die Empfehlungen von der Leitlinie vorhanden und das sind kleine 70 Milligramm pro Deziliter und an die würde ich mich auch halten.
Die kriegst du aber, auch die kriegst du nicht auf 20% primär präventiv. Also gut, wenn sie ihre Plaques hat, ja, aber dann, gut, das spreche ich jetzt nicht aus. Also ich meine, die Karotisplaques müssen ja nicht zwingend die können ja auch hemodynamisch letzten Endes verursacht sein. Es muss nicht immer mit dem Cholesterin assoziiert sein. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Schiene. Das ärgert mich.
Das bringt uns aber genau zu der nächsten Frage, ob nicht eine Änderung der Lebensführung ausreichend sein kann. Und diese Änderung der Lebensführung, mediterrane Diät meinetwegen, und das empfehle ich dann für ein Jahr. Und dann versichert die Patientin mir beeindruckend, dass sie ihren ganzen Lebensstil umgeworfen hat. Und dann schaue ich mir das ein Jahr an und dann beginne ich mit Rosuvastatin.
Genau, das ist auch durchaus die Praktik, wie es gemacht wird. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, also es kommen aktuell doch immer mehr Menschen auch mit der Frage nach der Behandlung der Hypercholesterinämie in die Praxen, auch getriggert durch die Bestimmungen von Lipoprotein Kleinen A und einer erhöhten Awareness. Und da machen wir das schon oft so, dass wir Ernährungsberatungen durchführen oder auf die Lipidliga verweisen und dann eine Kontrolle nach einem Jahr diese Veränderungen durchführen.
Ich möchte nur an einer Stelle auch vielleicht darauf verweisen, wir drei, die wieder klinisch tätig sind, sollten uns auch unseres Biases bewusst sein, dass wir natürlich auch eine Selektion von Leuten sehen, die sich vielleicht einfach nicht sagen, eine Lebensstiländerung in Gänze hingeben oder die vielleicht da sagen, also ne, die halt Komplikationen vielleicht auch von eingeschränkter Compliance oder Therapieadherenz an den Tag legen.
Da gebe ich dir recht. Bloß, was mich immer noch so ein bisschen umtreibt, ich meine, das ist ja eine Diskussion, die hat ja der Gesundheitsminister Lauterbach gerade angestoßen, weil aktuell ist die Homöopathie ja interessanterweise nicht ausgeschlossen. Das heißt, muss ich jetzt anfangen, mit Globulin zu arbeiten, wenn der Patient das wünscht oder was da deine Herangehensweise oder deine Erlebnisse?
Also ja, also ich verordne keinerlei Homöopathie. Gerade bei Palpitationen gibt es ja ein paar alternative Präparate, die wahrscheinlich als Placebo sehr gut wirken, aber sogar verordnungsfähig sind zulasten der Krankenkasse. Das mache ich aber auch tatsächlich nicht, weil hier geht es auch ein bisschen um die suggerierte Wirkung, dass man selber dafür ein paar Euro auf den Tisch gelegt hat. Also ich halte das, dass die Homöopathie Teil des Leistungskataloges ist, wirklich für eine politische Entscheidung und hat nichts mit einer wirtschaftlichen zu tun.
Ja, wo bleibt da die Evidenz, Freunde? Also jetzt unter uns. Also wo wir zig Studien zur Statintherapie haben, ja, auch Voskop primärpräventiv, also sorry, ja. Und dann haben wir beim Leistungskatalog homöopathische Mittel, für die kenne ich jetzt keine 20 angelegten Studien, die gesagt haben, ey, ist präventiv, super.
Ja, ich würde es aber ehrlich gesagt gar nicht so wissenschaftlich eng sehen, denn wenn das, also ich meine, das soll ja auch nicht eine Alternative zum Statin sein, aber wenn es sozusagen hilft, dass das der Patient seine Lebensstiländerung durchziehen kann, so wunderbar, dann soll er halt irgendein Kügelchen schlucken.
Ja klar, ja? Da bin ich bei dir.
Ja, bloß dieses Argument, wenn es halt hilft, da kannst du alles auch über den Pentagramm zerbröseln. Also das ist, was hilft, das Ich finde das Argument so ein bisschen schwierig, weil manchmal mag es helfen, manchmal hilft es halt nicht.
Ja gut, aber Stefan, ob es jetzt hilft, das können ja die Patienten dann selbst sein. Weißt du, was mich gerade emotional aufregt, ist, dass das ja letzten Endes, also wie Marvin das gerade gesagt hat, verordnungsfähig wäre und dann am besten noch zulasten der KV, aber Statin nicht. Erst wenn du Plaques hast, erst wenn der Drops gelutscht ist.
Man muss ja auch sagen, dass es bei den nicht hochpreisigen Medikamenten schon auch einen Graubereich gibt. Also ich habe jetzt keine Sorge, einem Patienten mit einem hohen oder sehr hohen LDL-Cholesterin über 170 oder über 190 Milligramm pro Deziliter auch in der Primärprävention ein Statin zu verordnen, obwohl es formal nicht erlaubt ist. Aber wir reden hier von Bagatellen, die Atorvastatin Kosten liegen zwischen 20 und 25 Euro im Quartal.
Das ist doch mal ein sehr gutes Schlusswort. Und damit finde ich, lassen wir die Folge jetzt mal ausklingen.
Und ich darf zusammenfassen, wir haben was Spannendes vom Javid zu Nanoplastik gehört bei Patienten, die sozusagen der Plaque nach der TA aufgearbeitet worden ist und man da bei dem einen Teil der Patienten aufgrund der Mikroplastik auch diese Partikel gefunden. Und was man festgestellt hat, dass diese Patienten leider Gottes auch ein erhöhtes Risiko hatten im Verlauf an kardiovaskulären Erkrankungen, dann im Verlauf dann doch diese zu bekommen. Also ganz interessant, also müssen wir doch mehr darauf achten, weniger Plastikmüll irgendwo da draußen zu hinterlassen. Von Marvin haben wir das zweitspannendste Thema präsentiert bekommen, Arzneimittelrichtlinien. Klar, es ist wichtig, dass wir Richtlinien vorgegeben kriegen, an die wir uns alle halten müssen. Ich denke, es ist auch wichtig, wir als Ärzte sind unseren Patienten gegenüber verpflichtet, die entsprechend dem Risiko zu behandeln, zu beraten und aber natürlich auch an die entsprechenden Richtlinien uns zu halten. Und ich glaube aber, dass es sicherlich durch gute Dokumentation auch sicherlich möglich sein wird, dass wir da auch unsere Patienten auch mit der Arzneimittelrichtlinie in den optimalen Bereich therapeutisch bringen. Davon bin ich überzeugt. Und somit darf ich auch die Folge 40 am 1. Mai mit den Highlights vom DGK und ACC ankündigen. Und bis bald.
Das war Cardio Quartett, ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.